Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast, beziehungsweise in dem Fall zugeschaltet, ist der burgenländische FPÖ-Chef Norbert Hofer. Schönen guten Abend, grüß Gott nach Eisenstadt.
Guten Abend, Herr Fellner, freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen.
Herr Hofer, ich würde gleich natürlich beginnen mit den letzte Woche gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP. Da gibt es ja derzeit, sage ich mal, zwei Deutungshoheiten oder zwei Erzählformen. Die FPÖ ist der Meinung, es ist wegen der ÖVP gescheitert. Die ÖVP ist der Meinung, es ist wegen der FPÖ gescheitert, insbesondere wegen Herbert Kickl. Woran sind denn diese Gespräche Ihrer Meinung nach gescheitert und wer ist schuld daran?
Also gescheitert ist es ja daran, dass die ÖVP im Rahmen dieser Gespräche dann unbedingt über Positionen sprechen wollte, nämlich über die Ministerlisten. Und da gab es dann entsprechende Differenzen, die leider nicht zu einem Ergebnis geführt haben. Ich habe das nur mit großem Interesse festgestellt, dass ja das dicke Dick der ÖVP war, dass man das Finanzministerium und das Innenministerium nicht der Kanzlerpartei geben wollte, sozusagen. Und jetzt lese ich, dass jetzt, wenn die ÖVP Kanzlerpartei sein sollte, unbedingt diese Kanzlerpartei das Innenministerium und das Finanzministerium haben will. Also ich glaube, es war dann tatsächlich die Frage der Positionen, über die wir ganz am Ende sprechen wollten und nicht in der Mitte der Verhandlungen. Ich finde das sehr schade.
Aber Sie sind der Meinung, es ist an den Posten gescheitert und bei den Inhalten wäre man zusammengekommen, weil auch da gab es ja ein geleaktes Papier, wo die beiden Parteien anscheinend doch noch bei gewissen Bereichen sehr weit auseinandergelegen sind.
Ja, aber dieses geleakte Papier entspricht in weiten Teilen nicht dem Verhandlungsstand. Das waren noch Positionen, wo man schon wesentlich weiter war. Es ist tatsächlich gescheitert an der Frage der Ministerlisten und der Ministerien selbst. Und das tut mir unfassbar leid, weil ich glaube, dass Österreich jetzt eine Regierung gebraucht hätte, die wirklich Standortpolitik macht und dass hier keine Bereitschaft da war, einen vernünftigen Weg zu gehen, zeigt mir, dass man offenbar gar kein Interesse hatte, das positiv abzuschließen, wenn man selbst lieber den Kanzler stellen will, auch wenn der Vizekanzler Babler heißt. Was das für Österreich bedeutet, das kann man sich vorstellen.
Am Wochenende gab es diesen schrecklichen Terrorakt in Villach, bei dem unter anderem ein Jugendlicher gestorben ist, mehrere Personen verletzt wurden. Glauben Sie, diese Koalitionsverhandlungen wären nicht geplatzt, wenn das Ganze eine Woche früher passiert wäre?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube aber schon natürlich, dass so ein Ereignis auch zusammenschweißt, vor allem zwei Parteien, die an und für sich was eine vernünftigere Asylpolitik bedeutet, wahrscheinlich besser zusammenpassen würden als eine SPÖ unter Babler, wo man die Menschen hereingeklatscht hat, die uns jetzt die großen Probleme machen.
Jetzt hat ja der Bundespräsident appelliert, dass es mehr Kompromissfähigkeit braucht, die Parteien aufeinander zugehen müssen. War das auch ein Problem bei diesen Verhandlungen, dass man einfach zu wenig kompromissbereit war?
Also ich habe den Eindruck gewonnen, dass der Bundespräsident gar kein großes Interesse hatte, dass diese Verhandlungen zu einem positiven Abschluss kommen. Warum sage ich das? Ich habe das Verhalten des Herrn Bundespräsidenten schon im Jahr 2019 am eigenen Leib verspürt, als damals diese sogenannte Ibiza-Verschwörung aufgeklatscht ist. Und da war der Bundespräsident jemand, der eher versucht hat, ÖVP und FPÖ ja auseinanderzubringen. Strache ist damals zurückgetreten, Gutenas ist zurückgetreten, wir hätten weiterarbeiten können. Es war der Bundespräsident, der ja auch viel dazu beigetragen hat, dass es dann eben nicht möglich war. Und dann, siehe da, waren plötzlich die Grünen in der Regierung. Und damit war der Auftrag sozusagen erfüllt.
Jetzt behauptet ja die ÖVP, Herbert Kickl hätte überhaupt nur knapp 8 Stunden an Verhandlungen teilgenommen. Das ist ein sehr eigenwilliger sozusagen Verhandlungsstil, wären Sie das anders angegangen? Hätten Sie da mehr Gespräch mit dem Gegenüber gesucht, mit Christian Stocker in dem Fall?
Ja, aber dieses Argument ist ja ein Schuss ins eigene Knie, denn das hieße ja auch, dass auch Herr Stocker nur 8 oder 9 Stunden am Verhandlungstisch gesessen wäre. Ich war nicht dabei, ich kann das nicht beurteilen. Ich kann das nur vergleichen mit den Gesprächen, die wir 2017 geführt haben. Da sind wir sehr viel zusammengesessen und sind zu einem Ergebnis gekommen. Es tut mir sehr leid, dass es diesmal nicht geklappt hat.
Sind Sie eigentlich enttäuscht? Das wäre ja doch eine historische Chance gewesen. Es wäre der erste freiheitliche Bundeskanzler in Österreich gewesen. War das eine historische Chance, vielleicht auch ein Zeitfenster, das man da sozusagen ziehen hat lassen?
Ich bin sehr enttäuscht, und zwar nicht wegen der Frage des Bundeskanzlers oder auch der Frage jetzt des Wohl und Wehes der eigenen Partei, sondern ich bin enttäuscht wegen Österreich, weil ich glaube, dass wir in der jetzigen Phase, wo die Industrie droht abzuwandern, wo es so vielen Firmen so schlecht geht, diese Koalition dringend gebraucht hätten. Und zwar ganz egal, wie gut sich jetzt Personen verstehen oder nicht verstehen, und dass uns jetzt in dieser Phase eine Koalition droht, wo der Vizekanzler ein bekennender Marxist ist, und ich bin da, weil ich am Eisernen Vorhang aufgewachsen bin, bei Marxismus und Kommunismus sehr empfindlich, dass genau in dieser Situation so jemand Vizekanzler sein soll, das ist für mich der maximale Schaden.
Enttäuscht dürften auch einige FPÖ-Wähler sein. Lothar Höbelt, ein FPÖ-naher Historiker, hat überhaupt seinem Frust gestern freien Lauf gelassen und hat gesagt, es gibt gar keinen Grund mehr, FPÖ zu wählen. Was sagen Sie solchen enttäuschten FPÖ-Wählern? Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann nur sagen, dass es genau umgekehrt ist. Denn natürlich sagen viele Menschen, mein Gott, jetzt haben wir euch unterstützt. Und mein Gott, trotzdem könnte jetzt die Geschicke des Landes nicht denken. Ich kann diesen Freunden nur sagen, wenn es zu Wahlen kommt, dann wird es eben notwendig sein, dass die FPÖ so stark wird, dass wir mehr als ein Drittel der Mandate im Parlament halten. Und ab diesem Augenblick ist es faktisch unmöglich, realpolitisch eine Regierung gegen die FPÖ zu machen. Das heißt, unsere gesamte Anstrengung als Partei, als Funktionäre, als Verantwortungsträger wird sein, alle Schritte zu setzen, damit diese Partei so stark wird, dass es in Zukunft nicht mehr möglich ist, an uns vorbeizuregieren.
Wie glauben Sie denn, dass es weitergeht? Es deutet ja sehr vieles darauf hin, dass es jetzt zu einer schwarz-roten Bundesregierung kommt. Ist das auch Ihre Einschätzung? Glauben Sie, werden sich diese Parteien, also ÖVP und SPÖ, jetzt finden?
Es gibt Dinge, die dafür sprechen, es gibt aber auch Dinge, die dagegen sprechen. Was spricht dafür? Dafür spricht, dass diese beiden Parteien schlecht gewirtschaftet haben und sehr hoch verschuldet sind und es sich kaum leisten können, in Neuwahlen zu gehen. Das sind aber Dinge, die die Parteien betreffen. Aber es gibt auch etwas, was dagegen spricht, nämlich, dass diesen beiden Parteien natürlich auch bewusst ist, dass sie jetzt das Budget in Ordnung bringen müssen. Ein Budget, das unter Schwarz-Grün völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wo wir hohe Schulden haben und wo ich daran erinnern darf, dass wenige Tage vor der Landtagswahl in Burgenland wir gemeinsam mit der ÖVP staatspolitische Verantwortung übernommen haben und dort alle Maßnahmen vorgestellt haben, die notwendig waren, um ein Defizitverfahren abzuwenden, wissend, dass wenige Tage später Landtagswahlen in Burgenland stattfinden, wissend, dass diese Maßnahmen hier nicht gut ankommen werden. Aber aus staatspolitischer Verantwortung haben wir das gemacht. Damals gab es große Kritik der SPÖ an diesen Maßnahmen. Jetzt höre ich, dass die SPÖ bereit ist, alle diese Maßnahmen, die wir schon vorgestellt hatten, auch umzusetzen. Und wenn jetzt in den nächsten Jahren ÖVP und SPÖ diesen Schuldenberg wegräumen müssen, das wird sehr, sehr schmerzhaft sein, dann wissen diese beiden Parteien natürlich, dass die Umfragewerte weit in den Keller rasseln werden. Das spricht wiederum dafür, dass das nicht klappen könnte.
Jetzt ist ja die FPÖ für rasche Neuwahlen, aber was soll denn nach Neuwahlen anders sein? Weil keine der Parteien kann anscheinend wirklich miteinander. Würde da wirklich eine Neuwahl großartig was daran ändern und würde das nicht nur eher dazu führen, dass wir weitere Monate ohne eine handlungsfähige Regierung sind?
Ich glaube, dass das Miteinander können und nicht miteinander können unter Profis keine politische Kategorie sein darf. Es geht darum, dass man gemeinsam Inhalte definiert, die Österreich auch weiterbringen. Was verändern Neuwahlen? Bei Neuwahlen wäre es eben möglich, diese klaren Mehrheiten zu schaffen. Es sind ja jetzt im Moment einmal ÖVP und FPÖ. Ja, wir sind vorne, aber wir sind nicht weit voneinander entfernt. In dem Augenblick, wo die FPÖ so stark ist, dass wir ein Drittel der Mandate im Parlament haben, gibt es keine Verfassungsgesetze an der FPÖ vorbei. Und damit gibt es auch kein Regieren an der FPÖ vorbei. Klare Verhältnisse, das könnten Neuwahlen bringen.
Dann kommen wir noch ins Burgenland. Was das Burgenland mit dem Bund gemeinsam hat, ist, dass auch im Burgenland jetzt eine Koalition regiert, wo die FPÖ nicht dabei ist, nämlich eine Koalition aus SPÖ und Grünen. Woran ist es denn gescheitert, dass Sie mit Hans-Peter Doskozil überhaupt mal in Koalitionsverhandlungen treten konnten? Weil der hatte ja von vornherein sich die Grünen ins Boot geholt.
Das sind grundsätzliche Überlegungen des Landeshauptmannes. Ich darf Sie einladen, mit mir einige Monate in die Vergangenheit zu reisen. Parteitag der SPÖ, wo Hans-Peter Doskozil ans Rednerpult getreten ist, als neu gewählter SPÖ-Parteichef, glaubend, dass er Parteichef ist. Danach gab es ja Probleme mit Excel-Listen. Und dann vom Rednerpult aus etwas gesagt hat, was bemerkenswert ist, nämlich, dass er sich freut, neuer Parteichef zu sein, dass sein Lebenstraum in Erfüllung gegangen ist und dass für ihn vollkommen klar ist, dass es mit ihm keine Koalition mit der ÖVP und mit der FPÖ geben wird, sondern nur mit den Grünen und mit den Neos. Das heißt, hier ist schon diese Maske gefallen, wo vollkommen klar war, mit diesen beiden Parteien will er nicht. Und genau dasselbe hat er im Burgenland getan. Also er war immer bekannt als, wie soll man sagen, als rechter Roter, ja, also der ist eher bereit wäre, andere Wege zu gehen. Aber das ist nicht wahr. Er hat hier diesen Weg eben mit den Grünen gewählt, eine links-linke Regierung im Burgenland zu machen. Was das für das Landesbudget bedeuten wird, das wird die Zukunft zeigen.
Was glauben Sie denn, was diese linke Regierung im Burgenland für das Burgenland bedeutet?
Ja, wir haben ja bereits ein Regierungsprogramm auf dem Tisch liegen, wo einige Dinge auch drinnen stehen, die bemerkenswert sind. Zum Beispiel werden jetzt Unternehmen verpflichtet, ihre Parkplätze mit PV-Anlagen zu überdachen, während das Land selbst nicht bereit ist, die eigenen Parkplätze mit PV-Anlagen zu überdachen. Also es geht alles in eine Richtung, wo man Unternehmer, die freie Wirtschaft doch sehr unter Druck setzt. Die gesamte Verstaatlichungspolitik wird fortgesetzt und er hat versprochen, in jeder der 171 Gemeinden des Burgenlandes eine Pflegeeinrichtung etablieren zu wollen, bauen zu wollen und betreiben zu wollen. Sie müssen wissen, das kostet hunderte Millionen, das zu bauen, das zu betreiben. Und wo nehme ich das Pflegepersonal her, um von Bama nach Kizze, um in allen Gemeinden des Landes, von Kalch bis in den Norden hinauf, Pflegeeinrichtungen zu bauen? Und wo nimmt man das Personal her? Alles das ist unbeantwortet. Es wurde schon im letzten Programm versprochen, 71 Pflegestützpunkte zu bauen, vor 5 Jahren. Es gibt 2 von diesen 71 Pflegestützpunkten. Also Sie sehen, man agiert so, als wäre das Geld abgeschafft, als könnte man Personal herbeizaubern. Es gibt keine konkreten Zeitpläne. Hinter mir die Sintflut ist offenbar die Devise und das kann nicht gut gehen.
Rechnen Sie eigentlich damit, dass Landeshauptmann Doskozil die komplette Legislaturperiode durchdienen wird oder dass er im Laufe dieser Periode sein Amt dann übergibt?
Also wenn Sie das jetzt beziehen auf seine Gesundheit, dann wünsche ich ihm, dass er gesund ist und die gesamte Legislaturperiode durcharbeiten kann. Was ich schade finde, ist etwas anderes. Es hätte gegeben ein riesengroßes Talent aus meiner Sicht im Burgenland und das war seine Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Ich habe Astrid Eisenkopf bei Veranstaltungen gesehen, wie sie agiert, welches inhaltliches Fachwissen sie hat. Und genau diese Astrid Eisenkopf, die auch ein gutes Wahlergebnis hatte für die SPÖ, ist es plötzlich nicht mehr Landeshauptmann-Stellvertreterin. Sie ist jetzt Landtagspräsidentin. Und das kann ich nicht nachvollziehen, warum hier interessante, talentierte, tüchtige Persönlichkeiten plötzlich aus einer Funktion entfernt werden, wo sie logische Nachfolger sein hätten können.
Abschließend will ich noch einmal nach Villach kommen. Wie gesagt, ganz Österreich ist schockiert nach diesem schrecklichen Terrorattentat am Wochenende. Was muss denn Ihrer Meinung nach jetzt passieren? Es gibt ja Versprechungen, wieder einmal muss man sagen, von der Politik, dass jetzt rigoros vorgegangen werden soll, sowohl was Abschiebungen betrifft als auch die Asylpolitik. Aber das haben wir ehrlicherweise jetzt schon sehr oft gehört in den letzten Jahren. Was sind denn die konkreten Dinge, die Ihrer Meinung nach jetzt umgesetzt werden müssten?
Sie haben vollkommen recht, wir haben das alles schon gehört. Es gab in ganz Europa solche Ereignisse zu Dutzenden. Und zu viel mehr, viel Leid ist hier passiert in ganz Europa. Aber das, was hier ist in Österreich war, hat uns doch alle mehr wachgerüttelt als alle anderen Ereignisse davor. Ein 14-jähriger HTL-Schüler, der das ganze Leben vor sich hatte, geht durch eine Stadt mitten im Herzen Österreichs und kommt dort zu Tode. Und der Täter lacht mit einem Messer in der Hand. Das verändert vieles. Und ich glaube, alles, was jetzt so besprochen wird, was man alles tun will, das sind alles Maßnahmen, die nur an der Oberfläche bleiben, ohne das Problem an der Wurzel zu packen. Und das Problem an der Wurzel packen heißt, dass wir mit diesen Menschen in Österreich nicht zusammenleben wollen. Dass wir wollen, dass diese Menschen nach Hause fahren. Und ich sage Ihnen auch, ich habe auch kein Verständnis dafür, dass wir teure Abschiebeflüge bezahlen für 100.000 Syrer, die hier in Österreich sind. Diese Menschen sind alleine gekommen und diese Menschen werden auch alleine wieder gehen, wenn wir die finanziellen Mittel abschneiden. Ich finde, es ist nicht mehr notwendig, jemanden, der geflüchtet ist vor Assad, weiter unter dem Titel Asyl in Österreich zu haben. Es gibt Assad nicht mehr. Diese Menschen sollen nach Hause fahren und einen Beitrag leisten, um ihr eigenes Land auch wieder aufzubauen, genauso wie unsere Großeltern dieses Land nach dem Krieg aufgebaut haben. Wir müssen ihnen keine Wohnungen zahlen, wir müssen ihnen keine Autos bezahlen, Minis, mit denen sie in Menschenmengen hineinfahren, und wir müssen auch keine Gesetze beschließen, dass unbescholtene Österreicher kein Messer mehr kaufen dürfen. Nur weil Asylwerber und Asylberechtigte dieses Messer benutzen, um andere Menschen zu töten. Ich sage ganz offen, wir müssen diesen Schritt so setzen, dass Asylrecht ist hier nicht mehr notwendig, Assad ist nicht mehr da und es ist notwendig, dass diese Menschen auch wieder nach Hause fahren.
Herr Hofer, vielen Dank und schöne Grüße nach Eisenstadt.
Danke, alles Gute.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.